der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschusheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschusheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier wieder hoch über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule.
Carmen Niebel.
Und heute unser Gast.
Peter Schlicksup.
Hallo Peter, schön, dass du da bist. Peter, was machst du in Hanschusheim?
Ja, ich bin Gärtner im Hanschusheimer Feld mit Direktvermarktung, Wochenstand und Hoflade im Wiesenweg. Ja, das ist so meine Tätigkeit.
Okay, Gärtner im Hanschusheimer Feld. Deine Produktpalette ist wahrscheinlich sehr breit, die du anbaust.
Ja, tatsächlich. Ich habe vor einem Jahr ungefähr mal, mir, weil es mich selbst interessiert hat, rausgeschrieben, so von A bis Z haben wir ca. 70 Produkte, so 70 verschiedene Obst- und Gemüsearten, wobei dann natürlich meine Tomate nochmal sich das aufsplittet in ganz viele verschiedene Sorten. Also das Spektrum ist schon sehr breit, ja.
Okay, Tomaten splitten sich auf in verschiedene Sorten. Ich sag mal, der Supermarkt-Tomatenkäufer, der kennt Cocktailtomaten und vielleicht noch Rispentomaten. Hast du da Spezialitäten?
Ja, also wir suchen schon seit Jahren Spezialitäten von renommierten Züchter, von Hobbyzüchter, sogenannte Erhaltungszüchtungen sind es dann. Das sind Leute, die das wirklich in ihrer Freizeit tun, die dann irgendwelche uralte Sorte noch erhalten, also einfach immer so für sich selber weiter züchten und die auch eine kleine Menge verkaufen. Da sind wir halt immer auf der Suche nach schwarze, grüne, gelbe Tomate, große, kleine, unterschiedliche Konsistenzen und Geschmacksrichtungen, dicke Schale, dünne Schale. Ja, und dann haben wir unterm Strich irgendwo so zwischen 40 und 50 Sorte Tomate im Sortiment.
Das ist brutal und das ist ja überhaupt das Allergrößte, ja? Also sobald die Spargelsaison rum ist, warten wir drauf, dass eure Tomaten soweit sind, ja. Und ich kann mich daran erinnern, als unsere Tochter nicht in Heidelberg war, sondern irgendwo auf ihrem beruflichen Weg sozusagen, da konnte ich die größte Freude machen, wenn ich bei euch Tomaten gekauft habe, davon den simpelsten Salat ever gemacht. Das ist heute noch für sie das Allergrößte. Das ist wirklich sehr besonders bei euch, muss man echt sagen.
Ich finde es spannend, diese Idee einer Erhaltungszüchtung zu machen. Dass es da Leute gibt, die das hobbymäßig betreiben und alte Tomatensorten.
Ja, also es ist tatsächlich, also es geht vielleicht ein bisschen über das Hobby drüber raus, aber die machen dann so ein bisschen nebenher halt noch Internetverkauf, damit sie auch ein bisschen davon leben können. Aber es ist in sehr kleine Dimensionen und man muss so wirklich ein bisschen suchen, dass man sowas findet.
Jetzt muss ich gerade mal fragen, weshalb machst du das? Liegt dir das am Herzen oder ist das ein lohnendes Geschäft, wenn man mit diesen Tomaten, weil die Leute sagen, die schmecken anders oder merken das die Leute überhaupt, dass du so Tomaten im Angebot hast?
Ja, also ich würde schon sagen, so wie die Frau Niebel es gerade gesagt hat, die Kunde, die kennen uns inzwischen so gut, auch wegen der Tomate. Was war der Antrieb? Wir waren halt schon immer, seit wir direkt vermarktet, so auf der Suche nach Tomate, die halt lecker schmecken. Das Problem, dass halt vor viele Jahre oder schon Jahrzehnte die Tomate gezüchtet wurde, auf Ertrag und auf lange Haltbarkeit. Kam dieser Begriff Long-Life-Tomate, kam dann so ein bisschen hoch. Und das war halt lange Jahre das Züchtungsziel und dabei ist halt der Geschmack auf der Strecke geblieben. Und dann kam man irgendwann wieder so auf die Idee, früher gab es da so tolle Sorte und gibt's die denn noch irgendwo? Und dann hat sich das in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen etabliert, dass andere Kollegen ja auch einfach solche Sachen suchen. Und also der Hauptantrieb war halt zu sagen, wir wollen Tomate, die halt auch nach Tomate schmecken.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, und das ist so besonders. Das kannst du mit nichts vergleichen. Ja? Wenn du so eine Tomate aus dem Supermarkt, nichts gegen Supermärkte, aber das ist einfach was anderes.
Ja.
Und ich bin hochnotdankbar, dass ihr das macht, wirklich.
Ja, schön. Es kommt ja unter anderem auch ein bisschen von der Kundschaft, dass man immer wieder mal hört, habt ihr die Sorte, habt ihr jene Sorte. Sitzt man halt hin und guckt und fragt rum und irgendwie kriegt man dann doch was raus und man kann dann, manches klappt halt nicht, aber man nimmt dann immer wieder mal was dazu. Vielleicht nimmt man es 2 Jahre später wieder raus, weil es einfach doch zu schwierig ist zum Produzieren. Ist einfach immer so ein bisschen das Feedback von der Kunde, mit dem wir uns dann so ein bisschen auseinandersetzen.
Also dann jetzt ein Feedback von mir. Ich hole mir bei dir immer die kleinen Pflanzen, also ich züchte die auch so ein bisschen an, so gut wie ich es halt kann. Aber was ich noch nie gefunden habe oder auch nie krieg, sind die Ananastomaten. Die gibt's beim Peter im Hof.
Ja, tatsächlich haben wir die als Jungpflanze haben wir die nicht im Angebot.
Nee. Dieses Jahr nicht?
Nee, die hatten wir letztes Jahr.
Doch, letztes Jahr weiß ich ganz genau.
Vielleicht hatte ich schon ein paar zu viel und habe sie in die Lade gestellt. Ja, also tatsächlich die Gefahr bei der großen Breite vom Sortiment ist halt dann, gerade bei Tomatenpflanzen, dass dann irgendwann zu viel verwechselt wird und dann die Leute oder die Kunde wollen Fleischtomaten und am Ende ist es ein Cocktail. Wir versuchen das so gut wie es geht mit Plastiktöpfen, mit unterschiedlicher Farbe, mit unterschiedlicher Größe.
Also aber es stand ein großes A drauf auf dem Topf.
ja, genau. Da haben wir dann mit weißer Schrift auf schwarzem Topf ein A drauf geschrieben. Tatsächlich haben wir die noch im Anbau. Das haben wir aber im Verkauf haben wir die dieses Jahr nicht. Aber ja, nehme ich mal so
auf. Da muss ich sie halt.
Musst du sie fertig kaufen.
Dann muss ich sie fertig kaufen.
Müssen wir uns
die werden eh größer beim Peter als bei mir im Gewächshaus. Ja, du hast vorhin gesagt, seit ihr die Direktvermarktung macht. Wann habt ihr damit angefangen und warum?
Ja, warum? Wir waren früher klassischer Hanschesheimer Genossenschaftsbetrieb. Also wir haben produziert für den Erzeugergroßmarkt, Markthalle im Volksmund. Und das war halt für so ein klassischer Hanschesheimer Betrieb, der nicht so riesige Fläche hat und relativ viel Handarbeit und vielleicht nicht optimal rationell arbeitet, so vom Maschineeinsatz und so, war das halt betriebswirtschaftlich betrachtet ein bisschen grenzwertig. Also man hat halt einfach zu wenig Geld gekriegt für die Sache. Das war dann halt auch so im Rahmen der Meisterschule, da hat man halt Betriebswirtschaft und Marketing und man macht und guckt links und rechts, das machen andere. Und dann war eigentlich relativ klar, dass die Voraussetzungen hier in Hanschesheim oder für meine Betriebsstruktur, viele kleine Felder, relativ kaufkräftiges Heidelberg, dass man sagen muss, okay, wir gucken, dass wir einfach jetzt die Dinge, die wir produzieren, selbst verkaufen. Dann haben wir das zum einen über Kleinhändler gemacht, die halt hier in Heidelberg-Mannheim ihre Gemüsegeschäfte haben. Mhm. Und dann haben wir so, ich denke 96 müsste es gewesen sein, Wochenmarktstand vor der Tiefburg übernommen. 2002 haben wir dann eine Lade eröffnet. Ja, und dann damit sind wir, also mit der Ladeeröffnung ist das Ganze dann eigentlich losgegangen, da sind wir dann relativ schnell gewachsen. Wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen mit dem Feedback von der Kunde, habt ihr dies, habt ihr das, habt ihr jenes. Dann hat man gesagt, okay, dann hat man halt auch die Produktpalette entsprechend erweitert. Ja, und dann war der Weg eigentlich vorgegeben.
Ja. Und ihr habt ja in eurem Hofladen auch nicht nur Produkte, die ihr selbst produziert, sondern auch, sagen wir mal, kriegt bei euch auch Fleisch, ne, so ein bisschen Wurst. Ja. Ist das dann auch sag ich mal, regional?
Ja, genau. Also. Das ist jetzt so, dass wir in den Anfangsjahre schon ein bisschen gesucht haben, wo kriegt man regionale Sachen her, Molkereiprodukte und so. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Leute von uns zukommen. Das Fleisch kommt von Edinge. Der Kollege Koch ist das, der auch vielleicht kennt man den von den beilaufenden Schweine. Das hat er seit ein paar Jahren. Andere Eier haben wir von zwei, also Hockenheim und Möllebach. Und ja, also es ist ganz vieles, wo die Lieferanten von uns zukommen und sagen, Mensch, wir hätten doch tolles Produkt für euch. Wein aus Dossenheim. Da hätte ich nie drauf gedacht, die kam auf uns zu, hast gesagt, stellt halt mal hier, geht bei uns nicht, bei uns kann das keiner beraten. Aber der Wein ist halt total lecker und das läuft wirklich gut. Und so sind ein paar Dinge, wo man gar nicht so gedacht hätte. Und das klappt gut und man hat schon Sachen probiert, die hat man dann wieder bleiben lassen. Das entscheidet im Prinzip dann der Kunde.
Also da gibt es ein richtiges Netzwerk an regionalen Vertrieben.
Ja, ja, also man kann schon sagen, wir kennen uns, also die Landwirte hier in der Region, ich habe ja die Obstbauern, also die Apfellieferanten, die bringen mir die Äpfel und nehmen bei mir das Gemüse mit. Und so gibt es ja ganz viel Austausch unter den Gärtner und Obstbauern und Landwirte, die direkt verkaufen. Ja, der eine bringt Kartoffel und Zwiebel und holt dann bei mir die Erdbeeren. Klar, wir sind vernetzt, ja.
Ja. Carmen, weißt du, dass der Peter ein Medienprofi ist, dass der schon in der Tagesschau war oder in den Tagesthemen?
Jetzt, wo du es sagst. Irgendwas war da. Jetzt, wo du sagst, da saßen wir abends tatsächlich und waren, hey, guck mal, den kenne ich. Jetzt, wo du sagst, das wusste ich nicht mehr. Ich hätte es nicht mehr gewusst, aber ja.
Peter, wie ist das zustande gekommen?
Ja, also ursprünglich war das vor viele Jahren und wir wissen wirklich nicht mal, was es war. Also SWR3, also ist aber schon 20 Jahre her, der hat irgendwas gedreht bei uns in der Gärtnerei. Da habe ich halt so das Mikro unter die Nase kalt gekriegt und war dann irgendwo im dritten
so
Programm.
So wie bei uns.
Ja, genau.
Genau. Ja, und dann seitdem war ich wohl bei SWR, wohl registriert oder wie auch immer. Und dann kam es hier vor ein paar Jahren, und das kam jetzt auch schon öfters, dieser Sellerie-Bericht. Da kommt aber mal, also Kaffee und Tee oder wie, oder Frühstücksfernsehen.
Ja gut, das
genau, und dann kam, ja, und es ist ja immer SWR-Team, ja. Und dann kam es, das waren 2020 Ukraine-Krise mit der hohen Energiekosten. Waren sie da und wollten auch fürs dritte Programm, für Landesschau oder was? Und das habe ich dann tatsächlich auch erst abends der Tagesschau gesehen, dass ich in der Tagesschau bin. Das wusste ich vorher nicht. Genau, ich glaube, das war jetzt 23, Da habe ich sie aber dann auch gerufen, dass sie wegen der Tag oder für die Tagesthemen was produzieren wollte. Ja. Da ging es um Erntehelfer. Ja, und das war dann eigentlich auch so relativ umfangreich, also vom Dreh, von der Zeit, was ich da in Anspruch genommen habe. Und zwar im Endeffekt, da habe ich 3,5 oder 4 Minuten der Bericht. Das war also schon wirklich, war gut gemacht und hat es auch gut rübergebracht, was uns so bedrückt.
Also es war ein wirklich langer Bericht. Ich fand es auch sehr interessant, weil es mal einen ganz anderen und auch einen sehr ehrlichen Einblick gegeben hat in die Bedürfnisse und die, ja, da ging es, glaube ich, um das Thema Mindestlohn auch bei Erntehelfern, ne, bei der
Bezahlung.
Ich meine, es ist ja auch immer wieder in der politischen Diskussion, es ist legitim, darüber sich zu unterhalten, aber was das tatsächlich dann für den Betrieb, wie jetzt bei euch, bedeutet, ne, das hast du dann sehr gut dargestellt, fand ich, ja.
Ja, ich meine, es ist immer noch so, dass es uns bedrückt. Oder wenn ich jetzt denke, tatsächlich, dass es 15 Euro hochgeht. Ich meine, man muss halt sehen, wir sind halt in so einem Niedriglohnsektor und es geht jetzt nicht um die Verkäufer oder um die Festangestellte, sondern es geht um die reine Erntehelfer, die hier 2-3 Monate herkommen. So nach meinem Ermessen würde ich sagen, wir verpflegen die mehr oder weniger voll, also Zigarette, Alkohol und Fleisch kriege ich sie nicht, aber ansonsten kommen die eigentlich bei uns ganz gut über die Runde, kriege auch ein bisschen was abgezogen, so Pauschale für die Unterkunft und so, ja, die ganze Heizkosten und so weiter. Aber also aus unserer Sicht ist es eigentlich so, dass die hier ja keine Lebenshaltungskosten haben in der Zeit, in der sie hier sind. Und deswegen halte ich mir jetzt für diese Gruppe der Erntehelfer den Mindestlohn eigentlich für etwas zu hoch. Wo man jetzt halt sagen muss, irgendwann kommen wir ja, wenn das bei uns immer weiter hochgeht, ist halt die Konkurrenz zum Supermarkt oder ja, der Supermarkt wird dann im Verhältnis immer billiger zu uns. Ich meine, wir müssen es ja weitergeben. Und ich meine, wir sehen es jetzt an der Erdbeeren, Spargel, eigentlich schon alle Produkte, die mit viel Handarbeit produziert werden, wie dort die Kosten sich auch bei mir im Laden entwickelt haben. Und wenn man dann halt irgendwo Importware für viel billiger sieht, das ist halt einfach für uns ein bisschen ärgerlich, zumal wir alle in der EU sind und man denkt, das sollte alles so ein bisschen harmonisiert sein und dann sind wir dann, haben wir doch so ein bisschen Wettbewerbsnachteile. Und das macht uns halt jetzt gerade ein bisschen Sorge, das Thema.
Aber jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Ihr gleicht es natürlich sehr gut durch Qualität aus. Ja? Hebt euch da ab, ja, eben über verschiedene Tomatensorten. Wahrscheinlich gibt es dann auch bei den Erdbeeren verschiedenste Sorten. Ja, ich kenne jetzt, mein Erdbeerkontingent geht über Clairil und Lambada nicht drüber raus. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch verschiedenste.
Ja, tatsächlich haben wir aber zurzeit nur die 2 Sorte im Angebot.
Okay.
Ja, der Charme von der weiteren Sorte ist eigentlich der, dass Claire und Lambada sind halt früh. Das ist es geht in Freie jetzt erst los, aber also in 4 Wochen sind die 2 Sorte eigentlich durch. Oder in 5 Wochen. Und dann gibt's aber halt ganz viel verschiedene Sorte, die dann halt so bis Juni, vielleicht Anfang Juli durchhalte. Also Stichwort Käve, so brauchen wir halt Erdbeeren, ne?
Ja.
Ja. Und das suchen wir halt immer Sorte, die halt noch ein bisschen hinaus noch Ertrag bringen.
Okay. Spannend. Wir sind heute zusammen, ja, Peter, um über das Thema Baustelle zu sprechen.
Ja, das ist ja eines unserer Themen hier, unserer Kernthemen sozusagen. Und wir kriegen ja immer wieder, wir haben ja auch diesen runden Tisch der Gewerbetreibenden und wir kriegen ja immer wieder mit, wie es im Feld läuft. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Was hast du mit der Baustelle zu tun? Wir haben uns auch so schon mal drüber unterhalten und da war das jetzt nicht so das ganz große Drama. Aber wie empfindest du es jetzt gerade? Weil seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich ja auch die Baustelle gedreht. Also die Seite hat sich verändert.
Ja.
Merkst du irgendwas? Was willst du uns über die Baustelle erzählen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir als Betrieb das eigentlich nicht merken, dass hier eine Baustelle ist. Weder, dass ich jetzt weniger Kundschaft hätte, weil die nicht mehr nach Hanschelsheim fahren, noch vom Schleichverkehr. Also ich glaube, man muss das jetzt ein bisschen differenziert sehen. Ist ja so, seit die Baustelle eingerichtet wurde, ist ja die Umleitungsstrecke, die führt ja für die Autos nicht direkt an uns am Lade vorbei, aber parallel in der Trübnerstraße. Also zumindest ist das schon mal kein Nachteil. Und die Umleitung für die Fahrräder, die führt ja praktisch bei uns am Lade vorbei, ne, durch den Wieseweg. Was ja anfangs insofern, naja, Quatsch, kann man nicht sagen, aber nicht so sinnvoll war, weil die Radfahrer da einfach nicht gefahren sind, weil der Wieseweg war halt so voll mit Schlaglöcher, kenne auch viele Leute privat von Dossenheim, die in die Klinik rüberfahren, die sagen, ja, alles recht und gut, aber den Wieserweg fahre ich mit dem Fahrrad nicht. Der war ja wirklich in einem hundselenden Zustand. Das war natürlich unser riesiges Glück, dass dann wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, durch die Proteste der Fahrradfahrer, also meine Proteste in den Jahren davor, die sind nur verhallt.
Du musst ja mehr mit dem Fahrrad fahren.
Ich habe ja auch das ein oder andere Mal bei der Stadt mal nachgehakt, ob man den Wieserweg nicht ein bisschen aufmöbeln könnte. Und jetzt wurde das gemacht mit einer kleinen, also relativ kleine Maßnahme, ist einfach das mittlere Teil geteert worden und das ist jetzt für Radfahrer wirklich toll. Mal schauen, wie lange das hält. Und eigentlich muss ich sagen, ist das jetzt wirklich eine positive Auswirkung von der Baustelle. Was jetzt auch die große Sorge war, dass sich jetzt durch den Stau, den Rückstau, der logischerweise jetzt entsteht, dass die Autos langsamer durch den Ort kommen, dass der Schleichverkehr zunimmt. Also ich zähle keine Autos und gehöre eigentlich auch nicht zu denen, die sich da übermäßig aufregen, wenn da mal ein paar Autos durchs Feld fahren. Da ist halt jetzt, sagen wir mal, die Empfindung und die Meinung bei der Gärtner-Kollegen extrem unterschiedlich. Ja, ich kann jetzt nur für mich reden. Für mich ist es völlig unproblematisch. Ich meine, es fahren nicht mehr Autos wie vorher. Das war schon vor Corona, war es, glaube ich, am schlimmsten. Dann wurde es wesentlich besser. Gut, der runde Tisch hat ja auch ein bisschen Schilder aufgestellt und so, ein bisschen mit Poller, wo ich meine, dass das nicht gebraucht hat. Aber wie gesagt, das ist eine subjektive Empfindung von mir. Ich also glaube, dass wir einen Großteil von den Kollegen sprechen kann, dass wir mit dem Schleichverkehr aktuell kein Problem haben und dass er nicht schlimmer war, ist nicht wesentlich schlimmer.
Und auch nicht so stoßzeitenmäßig?
Die Stoßzeiten merkt man schon. Mhm. Ja, also wenn man dann gerade in der falschen Straße, in die falsche Richtung fährt, dann kommen schon ein paar Autos entgegen. Muss aber auch sagen, wenn man mit den Radfahrern, die ja da legitim ja fahren, ist es aber auch nicht einfacher. Ja, also gibt da schon auch ein bisschen Berührungspunkte, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Überholen geht ja heutzutage nicht mehr mit 1,50 Meter. Also das geht eigentlich kann man kein Fahrradfahrer mehr überholen. Das ist sehr schwierig.
Ja. Aber ich finde, wenn man ein bisschen aufeinander aufpasst, Rücksicht, Vorsicht und sowas, hat uns ja früher auch nicht geschadet.
Ja, das würde ich jetzt sagen, dass es zu 95% im Feld auch funktioniert und weicht mal aus und winkt durch oder, also, habt ihr wirklich fast durchgängig gute Erfahrungen,
Und es sind auch keine Kunden, die sagen, ach Gott, ist das anstrengend. Aber eigentlich fährt es ja direkt bei euch vorbei, gell? Also eigentlich ist euch das ja noch fast zuträglich, diese ganze Umleitung, oder?
Ja, also für Radfahrer schon.
Wie gesagt, für Autos eigentlich auch. Also
es tut es auf jeden Fall nicht weh.
Ja. Sehr gut. Also ich habe hier gerade gefunden, das habe ich schon länger, das hat der Chef der Baustelle hier mir sozusagen vor ein paar Monaten schon gegeben. Und es lag hier die ganze Zeit und ich habe es immer vergessen, mal reinzuwerfen. Irgendwelche wunderbaren Dinge, die man über die Baustelle wissen könnte. Nichts Dramatisches, aber einfach so ein paar lustige Sachen. Wie zum Beispiel, habt ihr gewusst, dass es hier bei dieser ganzen Baustelle, wenn sie denn mal fertig ist, bis zum Schluss, werden 60.000 Tonnen Aushub anfallen, inklusive der Oberfläche.
Es muss ja irgendwo gelagert werden.
Das ist Wahnsinn, ja. Und dann steht, ich sage euch nur drei Sachen, die anderen hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf.
Gut.
Es werden 40.000 Tonnen Schotter eingebaut. 40.000 Tonnen. Das ist doch verrückt, oder?
Das kann man sich gar nicht vorstellen, wo die da überall hin. Aber ich ehrlich gesagt, ich habe auch kein Bild vor Augen, wenn man jetzt 40.000 Tonnen Schotter aufschütten würde, wie groß der Haufen wäre.
Ja, aber es sind auch verdammt viele Nullen. Ich finde, das ist allein schon mal, wo du denkst, voila. Und dann noch eine Sache und dann haben wir es für diesen Moment. Circa 2000 Meter Gleise werden verlegt, inklusive drei Weichen und zwei Kreuzen. 2000 Meter auf diesem kurzen Stück. Ja klar, ist einmal doppelt. Ja, aber es ist schon, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, dass man das in Metern rechnet. Also ich finde schon, ist gut.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Das war's von meinem Klugscheißen hier.
Aber ich finde es spannend. Also ich meine, eine Baustelle ist natürlich schlimm, wenn man betroffen ist, aber trotzdem bleibt man dann irgendwie immer mal wieder stehen und guckt, was gerade passiert und was für Maschinen wieder im Einsatz sind. Also ich mache das ganz gerne da immer mal so,
ja, es muss halt einmal sein. Ja, es ist.
Ich denke auch, wenn das jetzt mal durch ist, dann
so
haben
viele
wir auch
mal Jahre. Ruhe, dann hoffentlich. Ja.
Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Dann ist es so. Ja. Peter, wir kommen noch mal auf Hanschesheim zu sprechen. Du bist ja quasi ein Profi im Hanschesheimer Feld und das Hanschesheimer Feld wird ja immer, sage ich mal, von allen Seiten irgendwo in die Zange genommen. Ja, wie ist denn deine Prognose, wie wird denn das Hanschesheimer Feld vielleicht in 20, 30 Jahren aussehen? Glaubst du, wir haben noch das gleiche Feld oder der Druck wird größer und man wird irgendwann nachgeben? Oder wie entwickelt sich die Gärtnerstruktur in Hanschesheim?
Ja, also spannende Frage. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren, 10, 15 Jahre eigentlich so den Eindruck, dass wenn immer irgendein Thema aufploppt, Reitverein in Hanschesheimer Feld, die Autobahn zu bringen, aber wieder aufgewärmt wird oder so, dass dann doch der Zusammenhalt hier in Hanschesheim, also mit den ganzen Organisationen, die IGH, der Verein für Feldkultur, die alle möglichen Interessensgemeinschaften und. Also alle ziehen dann an einem Strang und kommunizieren eigentlich auch außer hier Hanschesheimer Feld, es muss geschützt bleiben. Halte ich eigentlich auch jetzt einfach aus dem Umweltaspekt für wichtig, dass man da so ein bisschen Frischluftschneise noch habe. Wenn das sind insgesamt 300 Hektar. Also man muss halt schon sehen, wenn irgendwo der Rand nochmal weiter abgeknabbert wird, dann, also wenn irgendwo so ein Dammbruch passieren sollte, dann habe ich schon Sorge, dass dann noch einer dazu, noch einer. Also ich halte es schon für wichtig, aber auch realistisch, dass wir jetzt den Status quo eigentlich so lange wie möglich halten können. Die zur Struktur ist so, wie eigentlich überall, die Betriebe werden weniger, die bleiben, werden möglicherweise größer. Wir sind in der Nachbarschaft zu Landwirten, Ladeburg, sind ein paar große Landwirte, die eigentlich sehr gern alle Äcker bewirtschaften. Und
aber sind die Parzellen nicht zu klein in Hanschesheim also im Vergleich jetzt zu Ladeburg?
Ja, das ist korrekt. Wir sagen immer draußen im äußeren Feld, also die Richtung Neckar, die von unserer, also vom Ort raus gesehen, ja, die letzte drei, vier, fünf Gewanne, das sind schon große Äcker und das ist dann schon auch interessant. Die sind wiederum für die Gärtner nicht so interessant, weil der Boden ist wirklich schwer da draußen, ist so Schwemmlandboden. Außerdem ist mit Wasser nicht erschlossen im äußeren Bereich. So ist klar, mal übernimmt ein Gärtner was weiter draußen, mal kommt ein Landwirt ein bisschen weiter rein. Also das ist auch eigentlich schon immer sehr angenehmes Austauschen.
Also es gibt keine Konkurrenz im Moment?
Nee, das sehe ich nicht. Das passt gerade. Was jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen ist, ganz interessant, das sind diese solidarische Landwirtschaftsbetriebe. Das sind unterschiedliche, ich bin jetzt nicht ganz drin beteiligt, aber da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweise, die aber im Prinzip darauf abzielen, dass die Kunde am Anfang des Jahres praktisch fürs ganze Jahr was bezahle und der Gärtner dann das ganze Jahr lang produziert, von dem Geld lebt und investiert logischerweise und die Kunde dann wöchentlich oder in welchem Rhythmus auch immer so Gemüsekiste versorgt, liefern, abhole, keine Ahnung. Wie gesagt, das sind, glaube ich, mittlerweile 5 Betriebe, macht jeder ein bisschen
so
anders.
So viel, doch. Wow.
Sind natürlich jetzt im Vergleich zu uns Gärtner oder Alteixisse sind es recht kleine Betriebe, aber die machen das mit sehr viel Liebe und also auch schön, das sieht immer sehr gepflegt aus alles und ja, das ist so ein bisschen ein Trend im Moment. Also es liegt nichts leer oder zumindest nicht übermäßig. Klar liegt immer mal ein Acker leer oder mal ein Betrieb, wo sagt, oh, ich habe gerade diese, keine Ahnung, läuft jetzt so, ich lasse mal alle Äcker leer liegen und mache nächstes Jahr wieder. Sowas gibt es immer mal, aber im Prinzip sind die Felder alle bewirtschaftet.
Okay, ja. Und die Gärtnerei Schlicksup, die wird ja auch weiter bestehen, wie man hört.
Ja, das sieht ganz gut aus. ja. Mein Sohn ist dann praktisch jetzt in 4. Generation,
toll,
führt den Betrieb weiter. Also aktuell machen wir es zusammen. ja, aber ja, die Zeichen stehen auf
Fortführung.
Auf Grün, genau. Und da, ja.
Ist aber ein Geschenk, oder?
Ja, also wirklich, ich sehe das sehr, sehr positiv. Ja, ja, doch, doch.
Also
ja,
für den Betrieb und natürlich auch für Hanschesheim. Ja,
unbedingt.
Weil die Institution der Gärtnerei Schlicksup besteht weiter auf dem Wochenmarkt und im Wiesenweg. Wir kommen schon so langsam zu unserer Abschlussfrage. Die Institution der Gärtnerei Schlicksup ist natürlich auch ganz essentiell für die Hanschesheimer Kerwe. Denn der Erdbeer-Margarita, der beim Judo-Club im Keller ausgeschenkt wird, dieses Jahr, Hanschesheimer Kerwe, 21. bis 23. Juni.
Er macht keine Werbung dafür?
Nein, ich mache keine Werbung dafür. Ich baue gerade meine Frage auf. Und zwar, wie viel Erdbeeren hat dieses Jahr der Judo-Club bei dir geordert, Peter?
Ja, jetzt habe ich natürlich die Zahlen nicht vorbereitet. Aber
ja, das ist Zeit, ja, die Abschlussfrage. Ich habe tatsächlich die von letztem Jahr.
Wir sind seit einigen Jahren über 2 Tonnen, was wir liefern. ja, und das, ja, über 2 Tonnen. Ja. Und das zuppelt die alles von Hand ab. Und also wir bringen die frisch, runter in den Keller und dann werden die abgezoppelt, gemixt, Crash-Eis dazu, so was noch alles dazu gehört und dann ausgeschenkt.
Also es deckt sich mit meinen Informationen, die ich habe, der vom Peter Mutschler vom Judo Club habe ich die Zahl, dass es letztes Jahr 2,6 Tonnen waren, die verarbeitet wurden.
Ja, klein angefangen. Peter hat schon mal so eine tolle Idee gehabt. Da habe ich gesagt, Erdbeermargarita, keine Ahnung, probier es halt. Ja, und es wird jedes Jahr mehr. Und man muss auch sagen, wir müssen tatsächlich Erdbeere dazu kaufen. Es ist halt mittlerweile Ende Juni, ist halt bei uns die Saison schon so in den letzten Zügen. Ne?
Ja.
Und wir haben ja vorhin gesagt, wir suchen immer so späte Sorte, die noch in den Zeitraum reinkommen. Aber ich kann natürlich schon nicht für eine Woche in Erdbeeren produzieren. Ja, ich habe dann vorher hinterher halt auch relativ viel, beziehungsweise an diesem Peak, an diesem Verkaufshöhepunkt, da muss ich halt ein bisschen bei Kollegen gucken, das gibt's hier in der Region halt auch nicht mehr viel. Zum Teil kommen sie manchmal aus Norddeutschland oder aus späterer Lage. Aber wir haben das bisher immer hingekriegt, die Kerbe zu versorgen mit Erdbeeren und es ist schon über die Hälfte oder so, um die 50%, würde ich sagen, sind unsere und der Rest ist halt dann ergänzt.
Noch. Okay. Die Kerbe ist dieses Jahr gesichert. Die
Kerbe ist immer, ja, so Erdbeeren, das muss klappen. Ja, ja.
Alles klar.
Das ist so sehr beruhigend,
oder? Da sind wir heilfroh, Peter. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns einen Einblick gegeben hast in deinen Betrieb.
Ja,
und sehr gerne. Und wir schließen mit unserem alten Spruch, fahr nicht fort, kauf am Ort. Vielen Dank.
Danke.
Danke euch.
Feierabend.